Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Versteckte Schnapsflaschen im Bücherregal und frühmorgens schon zwei doppelte Wodka, um das Zittern zu beruhigen. Als bald gar nichts mehr geht, der Entschluss, sich der Alkoholkrankheit zu stellen. Davon erzählt der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Christoph Peters in seinem neuen Buch, das schlicht Entzug heißt, aber von sehr viel mehr erzählt. Ich freue mich, dass Christoph Peters gleich bei uns zu Gast ist. Schiller, E.T.A. Hoffmann, Fallada, Uwe Jonsson, Josef Roth, die alle haben sich mehr oder weniger zu Tode gesoffen, schreibt Christoph Peters in seinem neuen Roman Entzug, der davon erzählt, dass er selbst auch fast in dieser Reihe gelandet wäre. Seit 20 Jahren ist er trockener Alkoholiker, hat zahlreiche wunderbare Romane geschrieben, etwa über deutsch-japanische Missverständnisse in einem meiner Lieblingsbücher, Mitsukos Restaurant. Es gibt Thriller von ihm und zuletzt wurde auch viel über seine Köppen-Trilogie diskutiert, vor allem über innerstädtischer Tod, der mitten aus dem Berliner Politbetrieb heraus erzählt ist. Jetzt also dieses sehr persönliche Buch. Erstmal herzlich willkommen, Christoph Peters. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
Wie kommt das? Also Alkoholismus ist ja eine sehr weit verbreitete Krankheit, die aber mit viel Scham und gesellschaftlicher Ächtung verbunden ist. Wie kam das, dass Sie jetzt als jemand, der so viel fiktive Themen beherrscht, sich gesagt haben, okay, damit gehe ich jetzt mal raus an die Öffentlichkeit?
Ach, für mich war das gar nicht so sehr ein Rausgehen an die Öffentlichkeit, sondern für diese sehr existenzielle Erfahrung, die ich vor 20, 30, 35 Jahren gemacht habe, erst stark zu trinken bis zur physischen Abhängigkeit, bis zum Zittern, starken Entzugserscheinungen und dann eben dieser Bruch in den Entzug zu gehen, dafür eine Form zu finden, mit der man das erzählen kann, weil es einfach eine für mich selber spannende Geschichte nochmal war, mit dem großen Abstand mir das anzuschauen. Und der Roman greift sozusagen ein Thema auf, was mich von Anfang an auch in fiktionalen Zusammenhängen beschäftigt hat. Schon der Roman Tuch aus Nacht, der 2003 erschienen ist, ist ja ein Trinkerroman, wo sich jemand zu Tode trinkt, fiktionalisiert, aber im Prinzip schon auch so, dass ich damals Freunden und Verlegerinnen gesagt habe, wahrscheinlich muss ich mich um das Schreiben können, fast zu Tode trinken. Und das hat dann sozusagen auch die angelegte Suchterkrankung so weit verschärft, dass ich dann irgendwann nicht mehr alleine rausgekommen bin.
Jetzt hat dieses Buch ja zwei Teile. Der erste ist viel kürzer, der beschreibt das Trinkverhalten gegen Ende, also kurz bevor Sie sich dann eingestanden haben, so geht's nicht weiter. Und der zweite, viel längere Teil, der mir auch zentral vorkommt, das sind eigentlich nur zwei Wochen in so einem Krankenhaus, in einer Entzugsklinik, die ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Nichts von Betty Ford oder so, sondern ein harter Entzug. Warum haben Sie das in den Mittelpunkt gestellt? Weil die großen Trinkerromane, habe ich so überlegt, die feiern das ja eher.
Ja, ich habe gedacht, irgendwie ein Trinkerroman im eigentlichen Sinne, auch wenn er das Trinken nicht feiert, habe ich schon geschrieben. Ich brauche nochmal Trinken, Trunksucht in einer wirklich harten existenziellen Dimension, um den Entzug plausibel machen zu können. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich über den Entzug schreiben, weil die Erfahrung nach 25 Jahren Starktrinken und Alkoholismus plötzlich mit Ende 30, fast 40, da ohne Droge zu stehen, sich selbst völlig klar und hart und in dem ganzen Elend anzuschauen, in das man sich hineinmanövriert hat, das war eigentlich die noch viel existenziellere Erfahrung als das Trinken selber. Und deswegen habe ich versucht, da eben eine Form zu finden, die auch dem sprachlich gerecht wird und zeigt, wie so jemand dann zerfällt und dann sich ganz allmählich völlig neu wieder zusammensetzt.
Und dieses ohne den Rausch und die Grenzerfahrung so dastehen, das arbeiten Sie auch nochmal raus, dass das ja auch stark mit dem Schreiben zusammenhing. Also, dass Sie dann auch dachten, das ist irgendwie was ganz Besonderes, was ich für meine künstlerische Ambition brauche. Und dann stellt sich aber raus, die erzählen eigentlich alle dasselbe. Das ist einfach nur Symptom der Krankheit. Man ist gar nichts Besonderes.
Ja, ich meine, so der ganze Geniekult des 18. und 19. Jahrhunderts basiert natürlich auf dem Künstler als Medium und als dem Transporter in die fernen Welten, in die tiefen geistigen Dimensionen. Und das ist natürlich schon seit der Antike auch mit Rausch verknüpft, mit Ekstase, mit dem Bacchantischen. Und da spielen ganz, ganz viele Mythen und auch fatale Prägungen irgendwie eine Rolle, die für mich als jungen 15-, 16-Jährigen, der ich Maler und Dichter werden wollte, absolut prägend waren, zu sagen, ich muss dann aber auch in diese existenziellen Extremzustände. Und ich war dann irgendwie mit 15, 16 zunehmend depressiv und habe Alkohol für und gegen alles eingesetzt. Und es ist für mich immer auch, bis eben ich aufgehört habe, ein Mittel gewesen, um Ängste vor dem leeren Blatt, um Schreibblockaden zu lösen, um auch in solchen Zuständen des, sagen wir mal, weggedriftet Seins vielleicht dann, zumindest habe ich es mir eingebildet, formale Lösungen zu finden, auf die ich nüchtern nicht gekommen wäre.
Jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, dass der Literaturbetrieb ist ja auch so ein Arbeitsbereich, wo das scheinbar auch unbedingt dazugehört. Also jetzt steht uns die Buchmesse bevor. Da hat es auch jeder schon mal erlebt, dass auf irgendeiner Party sich jemand komplett abschießt und hinterher kursieren dann lustige Anekdoten darüber. Aber da wird ja eigentlich auch das Kranke daran sehr verharmlost.
Naja, aber wie gesagt, da ist es auch tatsächlich so, dass sich das sehr stark verändert hat in den letzten 20 Jahren, habe ich den Eindruck. Also als ich da angefangen habe, irgendwie aufzutauchen, 99, da gab es noch immer große Mengen Wein, Bier, Champagner. Wenn man morgens auf die Buchmesse kam, dann bekam man das erste Mal irgendwie ein Glas Sekt in die Hand gedrückt und man trank sich eigentlich so den ganzen Tag durch. Und abends endete es irgendwie mit einem großen Kollektivbesäufnis im Frankfurter Hof, ging bis 4, 5 Uhr. Das hat sich sehr verändert in den letzten 20 Jahren, habe ich den Eindruck. Da ist irgendwie vieles nüchterner geworden. Viele von den jüngeren Autoren gehen auch nicht so sehr davon aus, dass sie in den Exzess müssen, um etwas schreiben zu können, sondern versuchen, Geschichten zu recherchieren, haben andere Strategien, um vielleicht ihre Ängste und Nöte zu überwinden. Das weiß ich nicht im Detail. Aber ursprünglich war das tatsächlich eine Szene, wie auch die Kunstszene. Ich habe ja Malerei studiert und an den Akademien, die Professoren, da hatte auch die Hälfte schon mal einen Entzug gemacht und die saßen im Sommer mit einer Kiste Bier und einem Karton Unterberg saßen die im Innenhof und schütteten sich einen rein.
Ist das eigentlich so, dass Sie mit Ihrer Geschichte das sofort erkennen, wenn jemand nicht normal trinkt bei irgendeiner geselligen Runde?
Ja, meistens schon. Also Leute, die kritisch viel trinken, erkennt man eigentlich als jemand, der das alles mal durchexerziert hat, sofort an verschiedensten Dingen, an der Art und Weise, wie sie trinken, an der Dringlichkeit, mit der sie trinken, auch an der Penetranz, mit der sie allen, die nicht mittrinken wollen, irgendwie Getränke aufschwatzen wollen. Aber man sieht es dann ab einer kritischen Menge auch ganz schnell an der Art und Weise, wie sich die Haare verändern. Die Haut bekommt so eine bestimmte Art von Konsistenz. Man sieht es in den Augen und irgendwann sieht man es dann auch am Zittern oder an den aufgeschwollenen Händen, je nachdem, wie weit die Sucht schon fortgeschritten ist.
Christoph Peters, das ist ja auch ein Buch übers Schreiben und übers Zeichnen. Das geht zum Beispiel in der Klinik gar nicht mehr, weil die Hände so stark zittern. Und dann wird im Rahmen der Therapie wird der Erzähler oder sie aufgefordert, so einen Text zu schreiben, einen Jelinek-Bericht, der jetzt mit Elfriede Jelinek gar nichts zu tun hat. Was ist das und war das so quasi der Kern der Auseinandersetzung mit diesem Entzug?
Also dieser Jelinek-Aufsatz ist Teil des psychologischen Konzepts in dieser Entzugsbehandlung gewesen. Man soll also einen Aufsatz schreiben, in dem man aufrichtig und ehrlich und so genau wie möglich seine eigene Geschichte als Trinker aufschreibt, mit den ersten Anfängen beginnend. Bei mir waren das dann irgendwie Moncherie, Pralinen und Weinbrandbohnen als Kind. Und ich habe tatsächlich auch so einen Aufsatz schreiben müssen und habe mir wahnsinnig schwer damit getan. Zum einen, weil meine Hand so stark gezittert hat, nachdem der Alkohol weg war, dass ich große Teile dieses Aufsatzes tatsächlich beidhändig geschrieben habe, um überhaupt Wörter zu Papier zu bringen, die ich selber nachher noch lesen konnte. Und das andere war aber, dass ich natürlich meine Identität als Schriftsteller nicht abgebe, wenn ich in einer Klinik bin und einen Aufsatz schreiben soll und gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht einen Text schreiben, den ich nicht nach meinen üblichen Verfahrensweisen 20, 30 Mal überarbeite und dann am Ende einen hundsmiserablen, stilistisch verheerenden Text den Leuten vorlesen, egal ob die sich jetzt mit Literatur auskennen oder nicht. Ich werde vor Scham im Boden versinken. Und deswegen war dieser Aufsatz auf verschiedenen Ebenen wirklich extrem schwierig. Die Rückverfolgung meiner eigenen Suchtgeschichte hingegen, die war gar nicht so kompliziert. Die hatte ich mir schon lange klar gemacht. Ich wusste ja, dass ich Alkoholiker bin und ich wusste, dass ich das verberge. Und ich wusste auch, wie das angefangen hat und welche Hintergründe das hatte.
Jetzt finde ich ja, dass in dieser Klinik bei aller Trostlosigkeit, die Sie da beschreiben, das ist ja richtig schäbig, auch so ein Entzug. Sie beschreiben sich selbst immer wieder, wenn Sie sich mal im Spiegel sehen, dass Sie ausgesehen hätten wie der letzte Penner, also um mal Ihre eigenen Worte zu nehmen. Und das ist schon auch deprimierend alles, aber auch zum Teil sehr absurd und amüsant, also richtig große und erhaltsame Literatur, etwa der Tätowierer Simon, den Sie da kennenlernen, oder der schwerstdepressive Reinhard, der sagt erst wochenlang kein Wort, dann auf einmal ist er total nett und ein freundlicher Mensch. Wie ist das entstanden?
Also die Figuren, die im Roman als Mitpatienten auftauchten, sind natürlich irgendwie angelehnt an Figuren, Charaktere, die ich in der Klinik getroffen habe, mit denen ich dann irgendwie dort zu tun hatte. Und natürlich meine Erinnerung an diese Zeit ist stark eingeschränkt, einfach weil ich in einem absolut verheerenden Zustand war. Insofern musste ich vieles auf der Basis, sagen wir mal, von Empfindungsbildern rekonstruieren und nacherzählen. Und da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man niemanden so beschreibt, dass er sich nachher da irgendwie
wiedererkennt,
dass er meint, einen Prozess führen zu müssen. Das habe ich ja gerade erst hinter mir.
Genau. Mit, ja.
Und insofern ist es irgendwie, glaube ich, schon ein sehr nah am Original befindetes Szenario. Und gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem eben auch ein Roman, etwas, was fiktionalisiert ist. Und ich habe eben versucht, sozusagen auf der Ausdruckebene, auf der Ebene, wie sich das alles anfühlt und wie so die Abläufe sind, das so präzise und genau wie möglich zu machen. Aber natürlich wollte ich in erster Linie auch einen guten Roman schreiben, der sich dann jenseits des persönlich-biografischen als ein Text, als ein Sprachkunstwerk auch gut liest.
Aber wie haben Sie diese Sprache gefunden? Also das ist ja jetzt trotzdem nicht eben, wie Sie auch sagen, es ist nicht so ein ich-zentrierter Text wie viele autofiktionale Romane, sondern eben Literatur. Wie haben Sie das geschafft?
Also das war kein ganz unkomplizierter Prozess. Der Roman hat ja auch zwei verschiedene Tonlagen, nämlich die des Trinkers, der wie in so einem Rauschschub irgendwie da durch seinen Text rauscht und irgendwie quasi ganz manisch ist und drüber und eigentlich von einer Idee zur nächsten, von einer Panikattacke zum ich muss jetzt trinken, Lügenstrategien fährt, irgendwie sich dann wieder so weit wegschießt, dass er selbst im Text anfängt, irgendwie in deliriumsähnliche Zustände zu geraten. Das ging eigentlich relativ zügig, dass ich dafür eine Stimme gehört habe und das dann aus dieser Stimme heraus gut entwickeln konnte. Der zweite Teil im Entzug war viel, viel, viel schwerer, die Sprache dafür zu finden. Normalerweise, wenn ich eine Tonlage habe, dann kann ich so einen Roman eigentlich ganz geordnet und zügig sukzessive Tag für Tag zu Ende schreiben. Hier war es so, dass ich nach etwa einem Viertel des Textes in eine totale Krise gefallen bin, weil ich den Ton nicht gefunden habe, um diesen inneren Zerfall, diese völlige Verlorenheit des Erzählers und Protagonisten irgendwie gut in Sprache zu fassen und auch die Brüche, die dann da sind und irgendwie die Leerstellen und das nicht mehr wirklich denken können und die Ängste, die auftauchen. Also sehr komplexe, heterogene, emotionale Zustände, für die ich trotzdem eine bestimmte Tonlage brauchte, in der ich das erzähle. Und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 3 Monate nochmal in der Hälfte des Romans nach einer neuen Sprache gesucht, bis ich dann irgendwann so einen Rhythmus hatte, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt ist es eigentlich stimmig, jetzt ist es sowohl, bildet es diese Zustände gut ab, es ist aber auch ein für den Leser, die Leserin irgendwie gut nachvollziehbarer Text.
Jetzt sind Sie ja ein sehr erfahrener, erfolgreicher Autor. Viele, viele tolle Romane von Ihnen gibt es schon. Und jetzt ist der da und es ist ja ein Rieseninteresse. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt wahnsinnig viele Interviewanfragen, weil ja offenbar in unserer Lesekultur das Interesse sofort ansteigt, wenn es da so eine persönliche Tragödie dahinter gibt. Wie fühlt sich das für Sie an? Weil ich meine, ärgert einen das nicht auch? Sie haben so viele andere tolle Romane geschrieben. Jetzt rücken Sie mit sowas Persönlichem raus und auf einmal ist ein viel größeres Interesse da.
Ach, ich bin da im Prinzip ganz indifferent. Ich freue mich, wenn die Leute sich für das interessieren, worüber ich schreibe und wenn es Leser gibt, die das dann auch was dazu wissen wollen, die dazu ins Gespräch kommen wollen. In dem Fall ist es für mich schon ein Text, der sowohl auf der existenziellen, aber auch auf der literarischen Ebene was Besonderes ist. Ich finde eben schon, dass er eben auch literarisch, künstlerisch so durchgearbeitet ist, dass ich da als Autor jetzt nicht denke, oh, jetzt habe ich aber was Peinliches über mich gemacht, aber die Leute finden es halt gut, sondern es ist ein Roman, mit dem ich als Gebilde eigentlich sehr einverstanden bin. Und insofern freut es mich, wenn das Interesse groß ist. Und natürlich muss man sagen, klar, wir haben einerseits eine große Unterhaltungskultur und alle Leute suchen nach Dingen, mit denen sie sich wegbeamen können aus der gerade aktuell fürchterlichen Zeitlage. Und auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, ein großes Bedürfnis nach existenzieller Erfahrung und nach Wahrhaftigkeit da. Und wenn ein Roman verspricht, dieses Bedürfnis zu befriedigen, ist plötzlich irgendwie eine große Aufmerksamkeit vorhanden, weil man sich vielleicht als Literaturliebhaber dann eben doch auch für die existenzielle Dimension im Leben interessiert und darüber was hören will.
Und es hat ja auch was von einer Heldengeschichte, fand ich, gerade diesen Entzug da, man fiebert so richtig mit. Gehen Sie dann, wenn Sie jetzt zur Buchmesse nach Leipzig fahren, die morgen losgeht, also eigentlich hört sich für mich so an, als ob Sie da auch hingehen, als wäre es jedes andere Buch, das Sie geschrieben haben und nicht mit irgendwelchen komischen Gefühlen. Mhm. Ich zeige mich da jetzt der literarischen Öffentlichkeit nackt oder so.
Nee, also die literarische Öffentlichkeit, ich meine, dass ich sehr stark getrunken habe, war zumindest den Leuten aus dem Betrieb, die jetzt noch immer dabei sind, irgendwie schon am Anfang des Jahrtausends klar. Da gab es irgendwie eine ganze Reihe von Leuten, die mich auch angetrunken auf Bühnen gesehen haben oder in Interviews gemerkt haben, dass ich eine Fahne hatte. Und ich habe das dann ja irgendwie innerhalb des Betriebs auch relativ offen kommuniziert, als der Entzug war, dass ich jetzt eben einen Entzug gemacht habe und jetzt nicht mehr trinke. Insofern für die Branche ist es, glaube ich, gar nicht so sensationell, gar nicht so was groß Neues. Für mich ist es tatsächlich in einer gewissen Hinsicht dann auch wieder ein Text wie jeder andere. Der Dorfroman hat ganz persönliche Elemente gehabt und Wir in Kahlenbeck ist sicherlich genauso nah an meiner Autobiografie wie jetzt Entzug. Und insofern, ich habe immer mich selbst auch als Material betrachtet und mich selbst als jemand, den ich benutze, um bestimmte Erfahrungen zu machen, die ich dann literarischen Figuren zur Verfügung stelle. Und die Grenze für mich zwischen dem, was ich lebe und dem, was ich schreibe, ist immer relativ fließend gewesen. Jetzt ist vielleicht die Erwartung der Leute, die mit mir reden, größer, dass sie was besonders Authentisches bekommen. Aber für mich selber ist auch ein fiktiver Stoff, wo ich mich so in die Figur hineinbegeben habe, dass ich mir ihr Denken und Empfinden anverwandle, genauso nah an mir selbst, wie jetzt so ein autobiografisch grundiertes Buch.
Christoph Peters, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.
Ich habe zu danken.
Und das neue Buch von Christoph Peters ist unter dem Titel Entzug beim Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 400 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Bernd Falk, komme aus Karlsruhe und bin jetzt heute zu Freiburg zu Besuch. Ich bin Lehrer für Deutsch und Französisch, also insofern auch mit Büchern befasst. Ich habe vor einiger Zeit das Buch vom Herfried Münkler, Die Neuen Deutschen, gelesen. Da geht es um die Frage von Immigration und Integration und auch die Probleme, die wir damit im Moment hier haben. Und ich finde, dass der Herr Münkler das in einer sehr neutralen Weise unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Informationen zusammenfasst, sodass man wirklich das Gefühl hat, einen umfassenden Überblick zu bekommen. Und gleichzeitig überlegt er sich, wie man die Probleme, die momentan diskutiert werden, ob es überhaupt Probleme sind, ob die tatsächlich zu Recht so formuliert werden und wie man eben auch durch vielleicht eine veränderte Perspektive diesen Dingen Herr werden kann. Besonders gefallen hat an dem Buch die Tatsache, dass er so ein bisschen diese AfD-Positionen eben aufgreift, also er verschweigt sie nicht und sie aber gleichzeitig in anderer Weise behandelt und dadurch auch diesen populistischen Kreisen ein bisschen das argumentative Wasser abgräbt. Ich kann es weiterempfehlen.
Bernd Falk liest in Freiburg Die Neuen Deutschen, ein Land vor seiner Zukunft von Herfried Münkler und Marina Münkler, erschienen als Rowohlt Taschenbuch.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ben Lerner gilt als einer der wichtigsten und eigenwilligsten Autoren der Gegenwart. Der 47-Jährige hat ja mit einem Sonettband debütiert, der dann wiederum den Filmemacher und Autor Alexander Kluge zu Texten inspiriert hat. Und der wiederum, der scheint jetzt durch Lerners neuen Roman zu geistern. Transkription heißt das Buch und Nico Bleutke hat es für uns gelesen. Wie hat denn der 94-Jährige Alexander Kluge Eingang in diesen amerikanischen Roman gefunden?
Ja, dazu muss man so ein bisschen die Ausgangsgeschichte vielleicht skizzieren, die nicht ohne Komik ist. Es gibt einen Erzähler, Schriftsteller, Mitte 40, der reist nach Providence an die amerikanische Ostküste, wo er einst studiert hat, um seinen alten Mentor zu interviewen. Dieser Mentor heißt Thomas, ist 90 Jahre alt, so eine Art Pseudo-Universalgelehrter. Und auf dem Weg zu dem Interview im Hotel fällt dem Erzähler sein altes Handy in das volle Waschbecken, ist dann kaputt. Mit dem wollte er eigentlich das Gespräch aufzeichnen. Und er nimmt das Handy mit zu dem Gespräch und tut dem Thomas gegenüber trotzdem so, man weiß nicht genau warum, als würde er das Gespräch aufzeichnen. Und dieser Thomas wiederum hat neben vielen anderen auch Züge von Alexander Kluge. Er ist in Deutschland geboren, kennt sich sehr gut in Mediengeschichte aus, wechselt in seiner Rede ganz plötzlich die Bilder und Register, wie man das von Alexander Kluge aus seinem Sprechen ja kennt, bringt ganz überraschende Assoziationen und die entlegensten Dinge zusammen.
Und das ist also die Geschichte, aber die ist ja eher überschaubar. Das ist wahrscheinlich nicht das ganze Buch, was das ausmacht.
Nee, es ist ein kurzes, aber eben sehr, sehr dichtes Buch. Ich versuche mal ein paar Stränge wenigstens rauszugreifen. Als der Erzähler ohne Handy unterwegs ist, erlebt er so eine euphorische Wahrnehmung, weil plötzlich keine Filter mehr da sind. Das kippt aber sehr schnell in eine Art von Hilflosigkeit, weil er nicht mehr in der Lage ist, den nächsten Apple Store für eine Reparatur aufzusuchen. Und Ben Lerner nutzt es, um sich mit den Medien überhaupt auseinanderzusetzen. Also wirklich bis zurück in die Geschichte des Radios und die Zeit des Nationalsozialismus. Thomas hat ein großes Faible für Radio und seine erste Stimme, die er im Radio gehört hat, war damals die Stimme von Hitler. Es ist ein Buch über Familien, vor allen Dingen über die Verhältnisse von Vätern zu ihren Kindern, Söhnen wie Töchtern. Also Thomas ist natürlich so eine Art Ersatzvater auch für den Erzähler, hat aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem eigenen Sohn Max, der wiederum einst der beste Freund des Erzählers war. Es spielt die Pandemie tatsächlich auch eine große Rolle. Es spielt über weite Strecken im Jahr 2024 mit so Rückblicken. Und Ben Lerner nutzt das, um das zu machen, was er immer macht, über Wirklichkeit und Fiktion nachzudenken, die verschiedenen Realitäten, die einen mit Maske und Anzug, die anderen, die fröhlich feiern und sich nicht dafür interessieren. Und eine große Rolle spielt auch noch das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. Es gibt eine schöne Rückblende, da erinnert sich der Erzähler, wie er eine Ausstellung in Harvard im Museum über Glasblumen besucht hat. Ganz fein gearbeitete Glasblumen von zwei Glasbläsern aus Dresden, Leopold und Rudolf Blaschka. Und er konnte gar nicht unterscheiden, was ist jetzt natürlich und was ist künstlich. Und das ist für ihn so eine Urszene natürlich für ästhetische Erfahrungen auch und Wahrnehmung.
Also ganz viele verschiedene Bilder und Themen. Das klingt irgendwie wie sowas Wucherndes. Wie packt er das denn sprachlich an?
Na, es ist interessanterweise von der Form her erstmal sehr klar gebaut. Es gibt drei Teile. Der erste Teil ist dieses Interview mit dem Thomas. Der zweite Teil ist ein Besuch auf einer Art Mini-Symposium nach dem Tod von Thomas. Thomas hat sich entschieden, über Sterbehilfe aus dem Leben zu scheiden. Und der dritte Teil ist ein Gespräch zwischen dem Erzähler und Max, dem Sohn von Thomas, in dem ganz viele der Motive, die im ersten Teil auftauchen, über Bande gespielt, wieder auftauchen, gespiegelt. Und das läuft größtenteils über Dialoge ab, diese Gespräche, die aber oft Monologe sind. Also wenn man das Interview mit Thomas hört, denkt man sich manchmal, das sind doch die völlig falschen Antworten. Es sind so Verschiebungen, unechte Anschlüsse, als hätte man irgendwie Teile des Skripts zerschnitten und wieder neu zusammengeklebt. In einer sehr bildreichen Sprache voller verrückter Querverbindungen à la Alexander Kluge, aber eben auch mit tollen analytischen Einsprengseln. Es gibt eine Szene, da erinnert sich Max, der Sohn von Thomas, an eine Essstörung, die seine Tochter während der Pandemie hatte. Und dann sagt ihnen ein Psychologe, Mensch, lassen Sie dem Kind doch Zeit. Und sie merken dann, plötzlich, wenn sie allein ist, fängt sie wieder an zu essen. Und dann stellen sie fest, ihre Tochter guckt sich Unboxing-Videos an. Das sind so diese kleinen Videos, wo man sieht, wie irgendwas ausgepackt wird mit sehr viel Geräuschen, Knistergeräuschen. Man sieht die Hände. Und diese Lust, die damit für das Kind verbunden ist, verbindet sich mit der wiedergefundenen Lust zu essen auch.
Aber das sind ja schon auch viele Themen, die so eben mit Zeitdiagnostik zu tun haben. Ist das auch so eine Art literarische Zeitdiagnose, dieses Buch über unsere durchdigitalisierte Welt und die Wahrnehmung dieser Welt?
Das ist drin. Also Ben Lerner zeigt, wie die Medien unsere Lebensvollzüge wirklich bis in die kleinsten Verästelungen der Psyche hinein bestimmen. Aber das Tolle ist, es ist eben viel mehr als solche Digitalisierungskritik. Das Faszinierende ist wirklich die Form des Buches mit all den Schnitten und Überlagerungen. Thomas hat nicht nur immer wieder merkwürdige Antworten, er imaginiert sich in seinen Antworten auch oft in andere Figuren. Plötzlich redet tatsächlich dieser Leopold Blaschka, der Glasbläser aus dem 19. Jahrhundert. Und beim Lesen denkt man zuerst, er kokettiert immer mit seiner Vergesslichkeit. Das sind so Momente beginnender Demenz. Aber er hat so eine ganz eigene Theorie, dass die Luft von unhörbaren Botschaften und Schwingungen aus ganz unterschiedlichen Zeiten durchströmt sei. Und das ist gar nicht esoterisch gemeint, sondern wirklich physikalisch, wenn man an Radiostimmen denkt oder auch die Stimmen der Tradition, die immer mitsprechen. Und das schafft Ben Lerner wirklich toll, das zu zeigen, indem er diese Stimmen in so einer Art eigenen Traumlogik ineinander schneidet und für eine große Offenheit und Gleichzeitigkeit sorgt. Und er macht eben diese Geisterstimmen, diese Vergangenheit, die immer mitschwingt, wirklich plausibel und spürbar. Und das ist das Große an diesem Roman, der übrigens auch von Nikolaus Stingel echt toll ins Deutsche übersetzt ist.
Nico Bleutke empfiehlt also den neuen Roman von Ben Lerner. Transkription heißt er, aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Nikolaus Stingel. Erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag. Es hat 155 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Michael Mahr, Literaturkritiker und Schriftsteller. Meine jüngste Veröffentlichung heißt Das violette Hündchen, bei Rowohlt erschienen. Und bin in großer Verlegenheit, ein Buch meines Lebens zu benennen, weil es mindestens zwei sind. Biografisch gesprochen war es wohl Thomas Manns Zauberberg. Den habe ich mit 22 Jahren gelesen und verfiel darauf in eine 10-jährige Thomas Mann Lesephase, die damit geendet hat, dass ich meine Dissertation über den Zauberberg eben schrieb, indem ich die versteckten Einflüsse von Hans Christian Andersen nachwies. Wenige Jahre darauf schrieb ich ein Buch über eine von der Philologie bislang übersehene und bis heute übersehene Spur im Werk Thomas Manns, das Blaubartzimmer, eine Spur, die man nicht anders denn als Blutspur bezeichnen kann. Insofern und noch heute halte ich zumindest das erste Drittel des Zauberbergs vielleicht für sein stärkstes, aber auch sein Spätwerk, wie zum Beispiel der Erwählte, halte ich für zauberhaft. Und Thomas Mann bleibt immer noch jedenfalls einer meiner Hausgötter, aber das fast noch einschneidendere Erweckungserlebnis geradezu, ich muss es so semi-religiös ausdrücken, war Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich kann über diesen Riesenroman jetzt gar nicht viel sagen, nur so viel. Als ich ihn gelesen habe, dachte ich, gut, jetzt, also größer geht's nicht. Es ist, wenn man gezwungen wäre, nur ein einziges Buch auf die berühmte einsame Insel mitzunehmen, dann wäre es nicht der Zauberberg, dann wäre es Proust. Wobei ich da noch einen Tipp geben darf. Ich habe es als ebenfalls Mitzwanziger versucht und bin zunächst gescheitert. Weil der erste Band, Combray, da denkt man, nein, nur Impressionismus und nur Flieder und nur Teetasse. Das ist alles wunderschön und metaphorisch umwerfend und prächtig, aber das hält man nicht 10 Bände lang durch. Dann habe ich mit dem zweiten Band begonnen, Guermantes, und da ist alles Komödie und Gesellschaftssatire und Gespräch und Handlung. Also man beginne mit dem zweiten und komme dann später, weil dann ist man drin, dann ist man sowieso verloren, dann kommt man nicht mehr raus und dann am Schluss lese man nochmal Combray, um zu entdecken, dass es der schönste von allen Bänden ist.
Der Essayist Michael Mahr über zwei Klassiker, die sein Leben verändert haben. Thomas Manns Der Zauberberg und Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Beide in verschiedenen Ausgaben erschienen. Und Michael Mahr war bei uns in der Lesart mit seinem eigenen Buch Das violette Hündchen. Und das Gespräch mit ihm, das finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App oder in der Audiothek. Seit über 50 Jahren gibt es die Buchhandlung Bücken in Oberrath und vor 2 Jahren war der runde Geburtstag, den der Inhaber Alexander Bücken mit 50 Veranstaltungen gefeiert hat. Aber es gibt da auch in normalen Jahren ziemlich viele Veranstaltungen, habe ich auf der Website gesehen. Und Herr Bücken betätigt sich auch als Literapeut. Hallo, guten Morgen, Herr Bücken. Wie sieht denn diese Kur aus, die Sie da als Literapeut verordnen?
Wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, der Literapeut, das war so eine Idee, die mir irgendwann mal kam, das war vor der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit. Dann habe ich gedacht, man müsste mal so einen Abend mit Meditationsmusik und Weisheitsgeschichten machen. Und das haben wir dann auch irgendwann umgesetzt. Und das war so wunderbar, dass das jetzt ein fester Bestandteil unserer Buchhandlung ist.
Klingt auch so, als ob man das unbedingt hin und wieder brauchen könnte. Jetzt wird ja morgen die Leipziger Buchmesse eröffnet. Ist das für Sie als Buchhändler auch ein wichtiger Termin, zum Beispiel wegen der Buchhandelspreisverleihung, oder fahren Sie einfach so auch mal hin?
Also ich fahre auch ab und zu zur Leipziger Messe. Jetzt ist es aber wirklich so, dass die Frankfurter Buchmesse, die ist mir, ich sag mal in dem Sinn, noch wichtiger. Das ist ein fester Bestandteil. Und bei der Leipziger Messe, die ja auch ein bisschen kleiner ist, da ist so mehr, ich sage jetzt mal, nicht der Spaß im Vordergrund, aber da geht es halt wirklich so, da geht es mehr um Veranstaltungen. Da ist es wirklich so, dass man sich mit vielen Gesprächen oder mit Autoren oder mit Verlagen einfach mal auch in Ruhe unterhalten kann. Und das ist einfach auch wunderbar.
Und Sie können ja auch, wenn Sie morgen unsere Sendung hören, erfahren, was es da Neues gibt, denn wir senden ab morgen live von der Leipziger Buchmesse. Das heißt, wir beide können gemütlich zu Hause bleiben und dazuhören. Jetzt gucken wir uns mal die Buchtitel an, die Sie für uns ausgesucht haben. Und da steht ein Autor drauf, der auch bei uns auf der Krimi Bestenliste war, Zoran Drivenka mit Asa. Ja. Was hat Ihnen an diesem Buch so gut gefallen?
Also das ist ein unglaublicher unglaublicher Thriller. Und ich habe den gelesen und habe am Anfang gedacht, naja, das ist so ein typischer Mainstream-Thriller, so wie viele andere auch. Und der ist doch trotzdem ganz anders gelagert. Und das ist wirklich toll. Es ist so, es geht um Asa Kolbert, das ist eine junge Frau, die, ich sag jetzt mal, in dem Glauben aufwächst, in ihrer Familie, dass jeder Mensch entweder Jäger oder Beute ist. Also, und es gibt eine Geschichte in dieser Familientradition, weshalb das so ist. Und alle Jugendlichen müssen ab einem gewissen Alter, ich sag mal, eine Prüfung bestehen oder ein bestimmtes Ritual. Und das ist halt ein sehr blutiges Ritual, weil entweder ist man sein Leben lang Jäger oder Beute. Und was der Zoran Premkar da geschrieben hat, das ist wirklich ein unfassbar toller Thriller, ich habe schon gerade erwähnt, der unglaublich vielschichtig ist, der auf mehreren Zeitebenen passiert. Die Hauptgeschichte ist natürlich Asa, aber es wird natürlich auch erklärt, woher das Ganze rührt, warum, ich sage jetzt mal, ist die Vorfahren oder die Urgroßväter, warum die zu dieser Prüfung gekommen sind. Und das ist facettenreich, unglaublich spannend und also ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Thriller, den ich so bis jetzt noch gar nicht gelesen habe, weil der irgendwie auch anders ist.
Also 700 ganz besondere Seiten, die Zoran Drivenka da mit Asa geschrieben hat. Bei Suhrkamp ist dieses Buch erschienen. Und Sie haben noch einen Thriller auf der Liste. Wollen wir erstmal über den sprechen? Weil Wie unterscheidet sich denn Freda McFadden, wenn sie wüsste, heißt das Buch. Das ist aber wahrscheinlich ganz anders als Asa.
Das ist komplett anders, ja. Dort ist es so, das ist eine Geschichte, ich sage jetzt mal, von einer jungen Frau, die einfach in Not gerät, die auch im Gefängnis gesessen hat und im Endeffekt im Auto lebt und ganz dringend einen Job braucht, weil sie aus ihrer Wohnung geflogen ist. Und wie es der Zufall will, sie hat die perfekte Stelle gefunden und fängt bei einer Familie an, bei der Familie Winchester als Hausmädchen, und sie kann ihr Glück überhaupt nicht glauben, weil das alles wie aus dem Bilderbuch ist. Nur nach ein paar Tagen oder relativ schnell bröckelt so diese Fassade und die Nina Winchester, also die Frau, die sie eingestellt hat, die ist scheinbar unberechenbar, hat Stimmungsschwankungen, sie wird die Millie, das ist die Hauptperson, die wird dann des Diebstahles bezichtigt, es gibt einen Raum, der nicht betreten werden darf, und Nina scheint wirklich nachher unberechenbar zu sein und auch psychisch labil, und so nimmt so das Drama in dem Sinn seinen Lauf. Und das ist ein ganz anderer Krimi, der komplett anders angelegt ist. Das ist so ein Buch, wenn man sagt, ach, ich habe ein bisschen Zeit und ich entspanne gerade und man sitzt auf dem Sofa, draußen regnet, dann ist das so ein richtiger Page-Turner. Mhm. Und was halt auch, was mir sehr gut gefallen hat bei der McFadden, die Sprache ist etwas einfach, aber die Stärke liegt im Tempo. Also das ist einfach, man will unbedingt wissen, was ist da passiert, und das hat sie wirklich hervorragend gemacht. Und was sie halt auch kann, die Freda McFadden, sie ist die Königin des Plots. Also es gibt Wendungen, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte, und das haut einen um, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also Tipp für Spannungsliteratur Nummer 2, Freda McFadden, wenn sie wüsste, übersetzt von Astrid Grabert, bei Heine erschienen. Und dann haben Sie noch einen richtigen Bestseller auch ausgesucht, ja. 25, letzte Sommer von Stefan Schäfer. Was erfahre ich da über die großen Fragen des Lebens?
Ja, die großen Fragen des Lebens. Es ist ein ganz kleines, schmales Büchlein, aber eigentlich ist es auch ein ganz großes Buch. Zur Geschichte ist es so, man könnte es, wenn man es jetzt knapp in einem Satz sagen würde, ein Workaholic trifft auf einen Landwirt oder auf einen Lebenskünstler. Es geht quasi darum, dass der Hauptprotagonist der Geschichte, ich sag jetzt mal, aufs Land zieht, weil er eine Auszeit braucht, weil er überarbeitet ist, vielleicht hat er einen Burnout, man weiß es nicht genau, jedenfalls ist ihm alles zu viel, und er lernt halt dann den Kartoffelbauern Karl kennen, der schon etwas älter ist, der aber nackt im See schwimmt. Die lernen sich dann zufällig kennen und laden sich dann gegenseitig, ich sag mal, auf eine Tasse Kaffee ein. Und es entsteht eine Freundschaft, und sie fangen an, und vor allem Karl fängt dann an, den Protagonisten quasi zu fragen, so, was würdest du machen, wenn du nur noch, du bist jetzt um die 50, bin mit deinen 25 letzten Sommern. Und da kommen ja dann schon viele philosophische Fragen hoch. Und das ist wirklich auch toll, dass man wirklich das Buch zur Seite legt und dann wirklich auch nachdenkt, ja, was macht es mit meinem Leben?
So soll Literatur ja auch sein. Es klingt, als wäre es auch ein gutes Buch für Ihre Literapeutenabende.
Hervorragend. Sehr gut. Also über den Sinn des Lebens nachzudenken, kann kein Fehler sein.
Nee. Stefan Schäfer, 25 letzte Sommer bei Ullstein erschien. Alexander Bücken, vielen Dank für diese Empfehlungen und alles Gute nach Overath.
Danke Ihnen.
Bis dahin. Tschüss.